Moin Nachbarn. In dieser Episode haben wir Sophia getroffen. Sophia hat es geschafft, ihren Klimaaktivismus in einem Job umzusetzen und vernetzt Tag für Tag Menschen, die am gleichen Strang ziehen. Und vielleicht gar nicht wissen, dass sie bereits Klimanachbarn sind. Das ist auch für dich als Zuhörerin interessant, wenn du einfach coole Ideen, einen Verein oder sogar schon konkrete Ansätze verfolgst. Melde dich doch einfach mal bei ihr. Bis dahin lade ich dich ein, Welt aus, Ton an. Hier sind deine weltrekordverfolgenden Klimanachbarn. Richtig gehört, bleib dran.
Klimanachbarn. Die Revolution beginnt nebenan. Der Podcast mit Patrick und Michi.
Heute ist der 24.03.2025. Wir haben 1,3 Grad wärmere Durchschnittstemperaturen als vor dem industriellen Zeitalter weltweit. Treue ZuhörerInnen unseres Podcasts haben gemerkt, hier hat sich eine Zahl verändert. Sie wurde höher. Gestern wurde der deutsche Strombedarf zu 84,3% aus erneuerbaren Energien gedeckt. 30% der deutschen Fläche leiden unter Dürre und der Meeresspiegel ist seit 1880 um 26 cm gestiegen. Auch ein Zentimeter mehr. Wuhu, ein neuer Fakt. Mittlerweile
Wir waren dabei.
Yay. Ein neuer Fakt. Mittlerweile wird alle 15 Stunden 1 Gigawatt Solarenergie installiert. Weltweit. Was wir damit zu tun haben, erfahrt ihr heute. Patrick, wie geht's dir denn?
Gut. Ich freue mich, dass wir wieder mehr Erneuerbare haben. So, also
klang gut.
Ne? Ich spüre das selbst mit der PV-Anlage und ist schön.
Mel, wir leisten unseren Beitrag dazu. Aber was ich da mit der Solarenergie sagen wollte, da kommen wir später drauf zu. Denn wir haben heute einen Special Guest hier. Es sind nicht nur wir zwei alleine hier, sondern wer ist noch hier?
Sophia Thomas von Climate Connect. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wir haben dich kennengelernt vor einem Dreivierteljahr ungefähr, ne?
Halbes Jahr? Weniger, ich glaube.
Kurz vor der Wahl.
Ja, Dezember, kann das sein?
Das Klimabündnis Erlangen, wo du Teil davon bist, beziehungsweise sogar initiiert hast, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ihr habt eine Veranstaltung gemacht zur Bundestagswahl, wo die Kandidierenden für den Bundestag so auf einer Bühne mal befragt wurden, wie es denn rund um Klima steht. Und irgendwie wurden wir da durch gemeinsame Bekannte mit vorgeschlagen, ob wir da nicht mitmoderieren wollen.
Und das sind auch die erste Erfahrung.
Genau, ich habe geantwortet am Sonntagabend so, habe ich noch nie gemacht, aber klar, kriegen wir schon. Letztendlich, Michi war dann mit dir zusammen auf der Bühne. Ich wurde spontan leider krank. Bin ich immer noch traurig, dass ich die Erfahrung nicht mitmachen konnte mit euch. Aber ihr habt es gerockt. Ich habe mir nämlich die Aufzeichnung nachher angeschaut. Und da haben wir
dir die echt komplett gegeben?
Ja.
Oh, krass.
Ja.
Obwohl es nicht mal dein Wahlkreis ist, aber es ist ja trotzdem interessant, was die
Argumente sind. Ich wollte schauen, wie ihr so wart. Außerdem war es interessant, dass die eine Kandidatin war ja trotzdem nicht vor Ort, weil sie wegen der ganzen Abstimmung, die da in Berlin war, verhindert war. Und trotzdem hatte die manchmal mehr Stimmen, glaube ich, oder zumindest einige Stimmen, war ziemlich nah dran an dem CSU-Kandidaten, was schon ziemlich lustig war in den Publikumsumfragen. In den Vorbereitungen haben wir dich kennengelernt und haben natürlich auch ein bisschen gesprochen, wie kamst denn du dahin zu dem, was du heute tust, fanden das interessant und dachten, wir wollen dich hier im Podcast mal vorstellen. Dementsprechend freuen wir uns, dass du da bist. Magst du mal ganz kurz beschreiben, was du tust oder starten wir erstmal mit, woher du kommst,
Michi? Du kannst erstmal, dass wir dich persönlich mal kennenlernen, wo kommst du her und wie, das fragen wir fast jeden, hast du das Thema Klima in dein Leben gelassen?
Ja, ich komme aus dem weiten Norden, also für die Leute aus Bayern ist es immer schon fast die Nordsee.
Hessen, ne?
So ungefähr. Aber nee, es ist noch ein bisschen weiter entfernt, es ist bei Osnabrück in der Nähe. Und da bin ich auf einem sehr großen Bauernhof aufgewachsen. Mit einem Riesenfeld drumherum und Riesengrundstück und allem drum und dran und ich war eigentlich immer draußen und mein Papa hat mich da auch sehr viel immer mitgenommen nach draußen, haben Bäume gepflanzt und geschaut, was es so gibt und war viel draußen unterwegs und durch meine Mama auch, die mir dann immer eingebläut hat, lass das Wasser nicht so da laufen oder dass man alles bis zum Ende benutzt und keine Lebensmittel verschwendet und also das war immer schon irgendwie ein Thema, die Nachhaltigkeit und das hat mich schon immer bewegt oder auch umgetrieben, was man für Auswirkungen hat, wenn man lebt oder wie man das halt minimieren kann, den Einfluss auf die Umwelt. Genau, und dann nach dem Abi, nachdem ich ein Praktikum beim Förster gemacht habe, wo ich gemerkt habe, dass das Förster sein ganz cool sein kann, wenn man den ganzen Tag im Wald unterwegs ist, aber wenn es nur darum geht, die Bäume rauszusuchen, die mir gefällt werden sollen, dann war das jetzt nicht so mein Anspruch zu sagen, ich möchte aus dem Grundstück Wald möglichst viel Ertrag rausholen.
Die Aufforstung oder um Geld zu verdienen?
Um Geld zu verdienen. Also das war ein Fürst in Unterfranken, der sehr viel Besitz hatte und auch 5 Förster angestellt hatte. War riesig. Und was auch sehr witzig war, wir haben an einem Tag einen Zaun kontrolliert und der Zaun sollte sicherstellen, dass das Dammwild, was sehr auf seinem Grundstück war, nicht auf die anderen Grundstücke übergeht, weil die dann immer Treibjagden gemacht haben. Und dann mussten wir halt diesen Zaun kontrollieren, dass das Wild da nicht durchgeht. Also es war teilweise ein
bisschen...
Damit er schießen kann und damit es halt nicht auf die anderen Grundstücke
geht. Also ich dachte jetzt, es geht in eine andere Richtung, weil was ich auch kenne aus dem Forst ist, dass du halt Zäune machst um Jungbestände. Ne? Also wenn du jetzt irgendwo aufforstest, da ist ein Jungbestand, dass du das einzäunst, damit das Wild nicht reingeht und die kleinen Triebe verbeißt und dann halt...
Ja, sowas gab es da auch, aber das war wirklich einfach nur einen Zaun, der einmal quer durch den Wald ging. Also das war, weiß nicht, danach habe ich dann schon gemerkt, dass das wahrscheinlich nicht ist, was ich machen will. Und ja, dann habe ich mal nach dem Abi geschaut und dachte, ja gut, irgendwas mit Umwelt, Natur. Und dann bin ich nach Braunschweig gegangen und habe da Umwelt-Naturwissenschaften studiert. Da habe ich sehr grundlegend erstmal naturwissenschaftliche Grundlagen bekommen, so Mathe, Physik, Chemie.
Traum. Ja.
War schön, auch die Mathe-Klausur. Nee, aber es ging dann alles und dann hat man sich später dann in den höheren Semestern ein bisschen spezialisiert. Dann ging es dann um Geologie, Geomorphologie, Bodenkunde, Klimatologie. Da ging es um eigentlich alles, weil ja auch alles irgendwie mit allem zusammenhängt. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass so die Klimatologie das ist, was mich am meisten interessiert und habe dann geschaut, wo gibt es denn Masterstudiengänge und bin dann nach Erlangen gekommen und habe da dann Klima- und Umweltwissenschaften studiert. Genau. Und
ist das ein gut besuchter Studiengang oder ist das, war es damals, was ist damals, das ist erst vor kurzem, wie ist der so besucht?
Es sind 15 Leute sind wir gewesen, und die da angefangen haben. Und dadurch, dass der englischsprachig ist, waren da auch gar nicht so viele Deutsche, sondern viele Internationals aus Indien, Pakistan, Bangladesch. Also das war echt wild gemixt. Also,
Gab es in deiner, bevor wir gleich dahin gehen, wie es dann nach dem Masterstudium weiterging, gab es in deiner Kindheit irgendwann so einen Moment oder in deiner Jugend, in dem Bereich, von dem du jetzt erzählt hast, wo du das so als dein Thema identifiziert hast, dass du gesagt hast, da möchte ich einen Anteil meines Lebens reinstecken mindestens? Oder war das einfach immer schon so selbstverständlich durch die Art und Weise, wie du aufgewachsen bist, dass das irgendwie logisch war, dass du in die Richtung gehst?
Ich glaube, es war schon immer logisch. Also ich wusste auch nach dem Abi, wusste ich nicht, was ich hätte anderes machen sollen. Also ich stand da und war so, ja, ich weiß nicht, was ich machen will, aber ich weiß schon, dass es in die Richtung gehen soll. Und irgendwelche anderen Berufe kamen für mich nicht so wirklich in Frage. Oder das war ja dann auch kein Beruf, was ich gemacht habe oder studiert habe oder so. Aber das war so, ich wusste das schon immer irgendwie.
Und auf dem Bauernhof, auf dem du aufgewachsen bist, hattest du da irgendwie ein Bewusstsein für, dass die Natur in Gefahr ist oder so? Also dass du praktisch, dass es eine Mission hast, dass du das schützen willst? Oder war das einfach, weil das klang jetzt erstmal sehr idyllisch, so als so ein bisschen, da war die Welt noch in Ordnung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man in so einem Bereich aufwächst, wo die Welt noch in Ordnung ist, dass man erstmal wenig Bedürfnis hat, irgendwas zu schützen, wenn man gar nicht sieht, dass es in Gefahr ist.
Ja, nicht. Also ich glaube, da habe ich das jetzt noch nicht wahrgenommen oder Temperaturanstieg, aber das ist schon immer das, was man so im Hintergrund hatte. Es gibt weniger Schnee, haben weniger Schneetage, oder wenn mein Papa berichtet hat, ja, früher konnte man hier öfter Schlitten fahren. Oder wir haben so einen See in der Nähe, wo man dann Schlittschuh laufen kann, dass das halt immer weniger wird, so im Hintergrund. Aber es war schon immer früher war es schon anders, als es jetzt ist.
Das finde ich auch schon krass in unserer Lebenszeit. So, als Schlittschuhfahren, erwischst du mich gerade voll, weil das war so ganz, ganz krasser Teil von meiner Kindheit. Ich bin auch am Bauernhof aufgewachsen und wir hatten, wenn du so aus der Tür gehst, einmal den Hof runter, war so ein Weiher. Das war so der Dorfweiher, so der Löschweiher auch, ne? Aber der war ungefähr so groß wie so eine, auch oval geformt, eigentlich wie so eine Eishockey-Arena. Mhm. Und ich erinnere mich, der komplette Winter praktisch war für mich logisch. Ich kam heim von der Schule, den Schulranzen in die Ecke geworfen, Schlittschuhe geschnappt und aufs Eis. Ich war immer der Erste, der da war, schon mal die ganze Eisfläche geräumt, bis dann die anderen dazu kamen. Ich war schon warm. Und dann haben wir den ganzen Nachmittag gespielt, bis es dunkel wurde. Und dann bin ich erst heimgegangen. Jeden Tag. So gefühlt den ganzen Winter durch.
Und die ganze Kindheit, ne?
Die ganze Kindheit, ja. Jedes Jahr.
Wie rapide das dann.
dieses Jahr war ich nicht einmal auf den Schlittschuhen, weil es halt einfach kein Eis gab, das fest genug wurde. Mhm. Das Jahr vorher ging es mal auf so eine Überschwemmfläche für 2 Tage. Aber es ist so selten geworden, dass du das in der Natur machen kannst. Klar kannst du in die Eisarena gehen, aber das ist nicht das Gleiche. Mhm. Das ist halt jetzt in der Zeitspanne, die wir erlebt haben. Ne? Mhm. Und wir sind jetzt nicht irgendwie noch nicht so alt und weise.
Als Millennials sind wir noch nicht so.
Nee.
Wie nimmst du die Themen aus dem Studium dann so mit in den Alltag? Ist es eher schockierend oder eher motivierend, dass man sagt, das Studium war für dich dann auch so ein bisschen der Richtungsdeut Richtung Climate Hub? Wir kommen gleich dazu, was das ist, was du da gegründet hast oder mit initiiert, in Erlangen zumindest.
Ja, beziehungsweise Teil davon gegründet habe ich es nicht, aber ja.
Und wie sieht so ein Studium aus? Motiviert es eher? Ist es erdrückend? Weil ich glaube, wenn man sich mit den ganzen Fakten beschäftigt, ist erstmal wow. Mhm. Wir haben es ein paar am Anfang gehört, das kann einen natürlich trübe stimmen.
Ja, also was halt vor allem irgendwie enttäuschend ist, dass man so denkt, ja gut, das ist jetzt nichts, was wir jetzt in den letzten 5 Jahren entdeckt haben, dass die Temperatur steigt. Das wussten die damals schon. Und wenn man sich überlegt, dass Angela Merkel mal gesagt hat, dass sie jetzt hier die Umweltministerin werden will und keine Ahnung, und dann war sie Kanzlerin und gefühlt ist nichts passiert, dann, also mich macht es manchmal eher wütend, so, dass ich so denke, wie kann man denn so blind sein? Oder ja, also das schon auf jeden Fall.
Hast du irgendwie, weil du sagst, das macht dich wütend, hast du verschiedene Formen des Aktionismus irgendwie versucht für dich? Dass du, also keine Ahnung, warst du mal bei den Fridays for Future organisiert oder, keine Ahnung, eine der anderen Organisationen, dass du diese Art von Öffentlichkeitsarbeit mal versucht hast?
Also ich bin seit Anfang letzten Jahres bei Fridays for Future in Erlangen und habe da dann jetzt auch mehrere Streiks organisiert oder wir hatten jetzt auch Infostände zur Bundestagswahl oder haben so einen Flyer entworfen, was die Parteien fürs Klima machen und so. Das schon, ja, was ich während des Bachelorstudiums gemerkt habe, ist, dass sowas wie Behörde, wo man ja eigentlich auch viel Einfluss hat, nichts für mich ist, weil gefühlt passiert da nichts. Und ich habe auch mal bei der Uni gearbeitet und das hat, da habe ich gemerkt, das frustriert mich einfach nur noch viel mehr, weil.
Wegen der Trägheit?
Ja, es passiert halt nichts, bis man die Leute findet, die dafür verantwortlich sind und bis da jemand antwortet und was da manchmal für Regularien Sachen verhindern, die eigentlich gut sind, das ist echt, ja. Mhm. Ja, und da habe ich, also ich habe gemerkt, eine Behörde wird es auf jeden Fall nicht in meinem Berufsleben.
Was motiviert dich dann tagtäglich, immer wieder doch aufzustehen?
Ja, was zu verändern, aber auch meine Arbeit jetzt, ich weiß nicht, kommen wir mal zu Climate Connect.
Du schlägst die Brücke selbst.
Komm mal, genau, mach den Übergang.
Ja, genau. Also ich habe dann, ich habe ein Auslandssemester gemacht in Spanien und danach war ich wieder in Deutschland und habe gesagt, hey, ich brauche noch einen Job neben dem Studium und bin dann auf Climate Connect gestoßen, weil die haben eine Stelle als Klimavernetzerin für Erlangen gesucht. Und ich
Was
hatte,
macht deine Klimavernetzerin?
Ja, ich habe vorher schon von denen gehört und dann dachte ich so, ja, ich bewerbe mich mal. Eine Klimavernetzerin gehört zum Climate Hub. Und ein Climate Hub besteht immer aus einer digitalen Plattform, die es für eine Stadt gibt. Da findest du alle Events, Veranstaltungen, Projekte, wo man mitmachen kann. Kannst deine Ideen veröffentlichen, wenn du sagst, hey, ich möchte den und den Garten bewirtschaften. Wer kann mir helfen? Und kann die Leute direkt anschreiben. Das heißt, wenn du neu in der Stadt bist und nicht weißt, wo du dich engagieren willst oder wissen willst, hey, was gibt's denn Neues in Sachen Klima, dann kannst du halt auf die Webseite gehen. Dann gibt's halt für jeden Climate Hub, also für jede Stadt, die einen Climate Hub hat, eben diese Webseite. Aber was eigentlich fast noch wichtiger ist, es gibt eine 10-Stunden-Stelle als KlimavernetzerIn. Und das habe ich jetzt für Erlangen gemacht oder halt auch immer noch. Dass ich neue Projekte anstoße, wie das Klimabündnis zum Beispiel. Das ist ein sehr gutes Beispiel, weil es gab immer den Klimaentscheid in Erlangen und ja, alle Organisationen haben irgendwie für sich selbst gestruggelt und ja, durch Corona und die ganz vielen Krisen wenig Ehrenamtliche gehabt. Und dann haben wir gesagt, hey, es wäre doch cool, wenn wir ein Bündnis machen, dass wir halt als eine Stimme auftreten aus der Klimabewegung, weil auch in der Behörde wenig Druck vorhanden war, weil halt aus der Zivilgesellschaft nichts mehr kam. Und dann haben wir halt einen Treffen gemacht, was ich organisiert habe, wo wir halt alle Organisationen zusammengeholt haben und gesagt haben, hey, lass uns doch mal ein Klimabündnis machen. Und dann haben wir einen Klimastreik zusammen organisiert. Wir haben einen Parking Day organisiert. Das heißt, wir haben eine Straße sperren lassen und gezeigt, was man auf Parkplätzen denn Besseres machen kann, außer cool. Parken.
Wie lange ging das oder nur am Tag?
Nur einen Tag ging das. Das ist immer
Was schafft
September.
Man in einem Tag?
Ja, wir haben zum Beispiel gekocht auf der Straße. Wir hatten ein Smoothie-Bike, wo man sich seinen eigenen Smoothie erradeln konnte. Wir haben Kreidemalen gemacht.
Smoothie-Bike ist cool.
Ja. Warte mal, ich will das Smoothie-Bike noch kurz verstehen. Ist das so, dass praktisch die Kette direkt an den Mixer angeschlossen ist? Oder machst du mit dem Fahrrad also Strom über den Generator und der Generator?
Nee, du machst keinen Strom. Also der Mixer steht hinten auf deinem Gepäckträger drauf und dann trittst du und dann dreht sich... Ja, ja,
also das Ding mit dem Rad. Das Fahrrad ist per Zahnrad mit dem Mixer.
Genau, ja.
Voll cool.
Ja, das ist mega witzig, ja. Kann ich sehr empfehlen.
Konntest du so hochschalten dann?
Ich weiß nicht.
Bleib zu lange bei dem
Smoothie-Bike. Doch, man konnte auch schalten. Ja, aber cool. Du kannst eigentlich jedes Fahrrad da anschließen. Es gibt so Aufbauten extra. Das kannst du theoretisch mit jedem Fahrrad machen.
Das heißt,
machen.
Du boxst das Fahrrad hinten ein bisschen auf, dass das Hinterrad frei ist und schließt an das Hinterrad irgendwie dann den Mixer an.
Genau, richtig.
Oh. Also für alle Fitness-Gurus und so wäre das eigentlich optimal, weil du machst erst deinen Sport und hast gleich danach deinen Smoothie eigentlich parat hinter dir.
Ja. Mhm. Und es geht auch schneller, als man denkt, tatsächlich. Also ich dachte, man sitzt da länger drauf, aber es geht eigentlich gut. Ja, je nachdem, was man halt reinschmeißt. Aber.
Das stimmt wiederum.
Ja. Ah, das ist voll cool. Will ich.
Da kommen wir nochmal drauf zurück.
Für meine nächste Geburtstagsparty.
Sorry, wir waren gerade beim Aufbau des...
Ja, genau, Klimabündnis.
Das war ja Teil der Veranstaltung mit dem Parking Day. Wie habt ihr das angemeldet bei der Stadt? Ist das eine Protestaktion gewesen? Oder
ich habe das als Versammlung angemeldet.
Okay.
Und das gab es auch schon öfter, den Parking Day. Und dann wird halt die Straße gesperrt für den Tag. Aber das
habt ihr euch ausgesucht oder hat die Stadt dann gesagt, ja, an der Straße da?
Ja, also die haben wir uns ausgesucht. Also,
ja, ein Plärrer in Nürnberg mal eine ganz schöne.
Ja, also da sind die schon recht offen, weil das ist ja Versammlungsfreiheit. Also da kann man schon mit...
Also man kann einiges unter Versammlungsfreiheit laufen lassen, sagst du?
Also ich meine, ich habe auch letztes Jahr für Fridays for Future einen Streik als Fahrraddemo angemeldet und dann dachte ich, ja, ich frage mal nach der Autobahn. Ja, da waren sie nicht so begeistert, meinten, nee, das können wir nicht machen, weil ist auch gar nicht unser Gebiet und bla bla. Und dann meinte ich so, ja gut, aber die B4, also eine Bundesstraße, zur Autobahn hin, wie wäre es denn? Die so, ja, okay, das können wir machen.
Dann war ich
so,
ja.
Krass. Wie gemein.
Also schön. Nein, mich überrascht es deswegen, weil Bundesstraße ist ja genauso
Bundeshoheit
wie auf die Autobahn. Also die sind ja beide unter dem Bund, nicht unter dem Land oder unter der Gemeinde. Deswegen überrascht mich jetzt, dass die das zusagen können, aber Autobahn nicht. Also ich verstehe schon, dass es ein Unterschied ist, aber krass.
Ja.
Sehr schön.
Ich glaube, eine Autobahn darf man halt wirklich nur dann sperren lassen, wenn es um die Autobahn auch geht. Wenn da irgendwie Baumaßnahmen oder so sind oder die ausgebaut werden soll. Ich glaube, dann darf man auch die Autobahn nehmen, aber so für einen normalen Klimastreik halt nicht.
Die sind zu groß skaliert. Aber wenn du so einen Parking Day hattest, hast du danach irgendwas gemerkt, so von den Bewohnern, die da waren oder von der Stadt als solches? Vielleicht mal eine Überlegung, ja, da können wir wirklich was draus machen.
Tatsächlich war in der Straße sowieso was geplant als Pilotprojekt, dass man da Parkplätze wegnimmt. Deshalb war das da auch ein sehr heißes Thema. Aber ja, womit man halt auch viel zu tun hat, sind halt Leute, die dann da durchfahren wollen und das dann nicht können oder sich gestört fühlen. Oder wenn wir dann das Smoothie-Bike mit dem Fahrrad dahin, mit dem Auto dahin bringen, dann ist es so, ah ja, die das sind hier für Klima und dann kommen die alle mit Auto. Mhm. Ja. Auch sowas dann, ja.
Es würde ja da bleiben, wenn...
Ja.
Das heißt, euer Auftrag ist vor allem dieses Vernetzen.
Genau, also das Vernetzen von den Ehrenamtlichen, das Stärken des Engagements, was schon da ist. Das ist ein wichtiger Teil, aber ein anderer Teil ist auch noch, neue Menschen ins Engagement bringen. Also Menschen, die sagen, hey, ich interessiere mich fürs Klima und ich habe eigentlich Lust, was zu tun. Ich weiß jetzt nicht wirklich wie und...
So eine Art Jobcenter.
Genau, ja, so eine Börse, hey, wir zeigen dir, wo du dich engagieren kannst. Und zum Beispiel da ist auch die kennt ihr auch, die ehrenamtliche Balkonsolarinitiative entstanden, Stecker Solar, die gibt es in Erlangen. Da war ich noch nicht da, aber da haben wir auch einen Kickoff organisiert in der Uni und haben gesagt, hey, du interessierst dich fürs Thema Energie oder für Balkonkraftwerke oder was auch immer. Und dann kamen da halt 60 Leute und dann haben wir danach gesagt, hey, wir machen mit euch eine Initiative, wer danach noch Bock hat. Wir treffen uns dann und dann die Rolle als Klimavernetzerin ist dann, dass man den Gruppen Strukturen gibt. Dann macht man das Kickoff, danach kommen halt weniger Menschen, das ist ja auch klar. Und dann betreut man die am Anfang. Dann sagt man, hey, ich schreibe jetzt das Protokoll, ich mache die Abstimmung für die Treffen. Wir gucken mal, wo es uns hinführt. Dann haben die einen Workshop bekommen und sich Fachwissen angeeignet. Und dann zieht man sich da immer so mehr raus. Und ja, jetzt mache ich eigentlich mit denen nur noch gemeinsam Projekte, aber ich gehe nicht mehr zu den Gruppentreffen. Das machen die jetzt halt alles alleine. Die machen jetzt Sammelbestellungen. Die geben jährlich hunderte Beratungen, was mega cool ist. Sind auf diversen Infoständen und Sommerfesten und ja, es ist mega cool. Also es geht eigentlich darum, für Menschen ein neues Engagement zu finden. Mhm. Auch.
Ja, über die kamen wir, glaube ich, zusammen. Ne? Genau. Liebe Grüße an den Dali, der hat uns, glaube ich, vernetzt. Also der war der, der mich angeschrieben hat damals. Ich meine, wir bräuchten noch einen Moderator, so hast du Lust. Und dann kamen wir zwei dazu. Also liebe Grüße an der Stätte, die scheinen sehr umtriebig zu sein. Ja. Voll cool. Climate Hub ist nicht nur in Erlangen, ne? Gibt es in verschiedenen Städten.
Genau, also das übergeordnete, also die übergeordnete Organisation ist Climate Connect. Und als Climate Connect betreiben wir deutschlandweit 5 Climate Hubs, also wo wir eine eigene Plattform haben und vor Ort immer eine Klimavernetzungsperson. Und die bekommt auch immer noch Unterstützung aus dem Kernteam, weil mit 10 Stunden in der Woche für eine Stadt das Engagement zu stützen, ist gut, weil man hat überhaupt eine Person, die bezahlt wird, aber es reicht lange nicht aus. Also ich glaube, da könnte man auch eine Vollzeitstelle machen, aber ja, wir versuchen da unser Bestes zu geben.
Und du bist jetzt auch nur 10 Stunden die Woche da?
Ich bin, also für Erlangen habe ich 10 Stunden zur Verfügung. Also ich habe dann letztes Jahr im Juli mein Studium abgeschlossen und hatte da immer noch die 10-Stunden-Stelle und habe dann noch 30 Stunden dazugenommen und bin aber noch für andere Städte verantwortlich. Also ich bin jetzt noch für Würzburg verantwortlich, da ist jetzt seit letztem Jahr im November ein neuer Climate Hub und ich bin noch für den Landkreis Emding bei Freiburg verantwortlich. Das heißt, es teilt sich so ein bisschen auf. Ist schon ein Stück, ja.
Muss man viel reisen oder geht das alles digital?
Das meiste geht digital, aber bei so Veranstaltungen sind wir halt schon immer gerne dabei. Das heißt so ein, zweimal, ja, alle paar Monate sind wir dann schon da. Aber das gefällt mir eigentlich auch sehr gut.
Wie sind da die Herausforderungen pro Stadt? Also wie bist du in Erlangen reingerutscht? Was hast du gemerkt? Wo es anders tickt? Ich meine, du kommst aus dem Norden. Wie ist dir die fränkische Kultur aufgestoßen? Und jetzt auch so die Verbindung zu schaffen zwischen den ganzen Städten, Richtung Freiburg dann auch und alles Mögliche.
Ja, also in Erlangen ist mir echt sehr leicht gefallen, da die Leute kennenzulernen, weil alle wirklich sehr offen sind und wirklich engagiert, weil ich glaube, ich arbeite auch so ein bisschen in einer Bubble, weil ich ja eigentlich mit den Menschen arbeite, die sich engagieren und die wissen, wie wichtig das ist. Und deshalb ist es auch so cool, weil ja, alle irgendwas tun, was bewegen wollen. Und es ist echt ultra schön.
Du musst erstmal nicht motivieren, weil
genau,
die kommen ja zu dir mit
Motivation. Ja, auf jeden Fall. Und was ein bisschen anders ist, in Emding bei Freiburg, das ist ein Landkreis. Und im Landkreis Leute zu erreichen, ist nochmal ganz anders als in der Stadt oder auch mit Social Media oder so. Ja. Also das sind echt Herausforderungen, mit denen wir zu kämpfen haben. Oder wie kommen wir denn an die jungen Leute auf dem Land?
Gibt's die da?
Wo sind die? Wie erreichen wir die? Also das ist echt schon
anders. Weil es alles entzerter ist oder andere Schlagmensch oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, also ich weiß nicht, worauf die so richtig ansprechen. Also wo muss ich was aufhängen, dass halt junge Leute das sehen? Mhm. Also in Erlangen hänge ich das halt in die Innenstadt. Gut, in Emding gibt es auch so kleinere Städte, wo man was hinhängt, aber das sind ja nicht die jungen Leute. Wo sind denn die? Also nicht die in der Schule, aber die 18- bis 30-Jährigen. Sind die dann in Freiburg, in der Stadt? Oder wo leben die? Also es gibt halt nicht so Cluster, wie man sagt, ja, Studierendenwohnheim, so zum Beispiel. Das ist halt eine Herausforderung. Aber halt auch mega cool. Ich hoffe, das können wir irgendwann knacken und haben dann die Lösung.
Das wäre der Go-To-Plan für überall hier eigentlich. Ja. Weil sobald man hier 10 Minuten rausfährt, bist du ja auch. Bei der Wahl hat man es gesehen, die AfD punkte da ganz gut in der Aufstellung. Da kann man sich was abschauen, was die Plakate zumindest angeht. Ja. Die fühlen sich da oft verlassen, ja. Aber es ist sehr cool. Wenn du jetzt überall, ich sag mal, in Süddeutschland bist du jetzt hauptsächlich tätig. Wenn du da überall rumkommst, merkst du da einen gewissen, also war das eine Challenge für dich dann auch in Erlangen anzukommen als neue Initiative, das überhaupt durchzusetzen oder alle waren bereit eigentlich dafür, für Climate Hub als solches da anzusetzen und haben es dann sofort angesprungen, Klimabündnis Erlangen hat sofort funktioniert oder gab es da auch Herausforderungen zu sagen, okay, es war doch ein bisschen schwieriger jetzt da alle auf den Nenner zu kriegen?
Nee, in Erlangen waren die eigentlich alle sehr offen, aber das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass in Erlangen der erste Climate Hub gegründet wurde.
In ganz Deutschland?
In ganz Deutschland. Genau.
Also hast du doch den gegründet.
Nee. Ich kann noch mal ein bisschen ausholen. Die beiden Gründer von Climate Connect, das sind Tobi und Chris, und die haben in Erlangen studiert und waren zusammen in einer nachhaltigen Hochschulgruppe bei SNEEP. Und,
was ist SNEEP?
SNEEP, ich weiß, ich kann dir gerade nicht die Abkürzung sagen. Ja.
Was machen die?
Die machen halt neue Nachrichten. Also die haben zum Beispiel in der Mensa so einen Fußabdruck eingeführt, wo jetzt immer auf dem nachhaltigsten Gericht oder klimaneutralsten Gericht jetzt dieser grüne Fußabdruck drauf ist. Und dafür haben die sich eingesetzt, haben die mit der Mensa geredet und das halt eingeführt.
Cool.
Und für so nachhaltige Angelegenheiten ist SNEEP jetzt da.
Ist das ein Teil von der Uni?
Hochschulgruppe wie...
Okay.
Ja. Gibt es auch die Grüne Hochschulgruppe oder ÖkoRef oder was auch immer. Also es ist einfach nur eine Gruppe Studierender, die sich halt für Nachhaltigkeit ansetzen. Genau, und die haben dann auch beide gesagt, sie würden halt ihr Leben oder ihre Arbeit gerne für dem Klima widmen und haben dann auch mit SNEEP, glaube ich, ein Fest organisiert, wo dann alle Ehrenamtlichen oder Engagierten zusammenkamen und die kannten sich halt teilweise gar nicht. Und das ist halt oft das Problem, dass viele was machen, aber sich nicht austauschen oder keine Zeit für Austausch ist. Dann haben die gesagt, hey, wir wollen das ändern, wir machen eine Klimavernetzungsplattform. Und dann haben die, ist es gestartet als globales, digitales Klimaschutznetzwerk, Climate Connect, wo alle ihre Projekte teilen können, wo man das teilen kann, wo man Best-Practice-Projekte übernehmen kann und sagen kann, hey, das wollen wir hier auch umsetzen. Und sind das so ganz global angekommen und dann kam auch Corona und dann war eh auch alles digital. Nur haben sie dann bemerkt, dass es halt sehr schwer ist, so global Sachen zu bewegen. Man muss sehr viel lokaler sein als dieses globale Netzwerk und haben dann gesagt, gut, dann machen wir jetzt dieses Konzept von einem Climate Hub, dass wir eine eigene Seite für jede Stadt bauen und halt dazu eine Person anstellen, die sich dann, ja, Teilzeit drum kümmert. Und es ist auch sehr cool, es gibt ja in Deutschland jetzt noch 5 andere KlimavernetzerInnen, mit denen wir auch regelmäßig einen Austausch haben und dann gucken wir halt, was funktioniert in Stadt XY, was funktioniert da. Wir haben jetzt zum Beispiel im Landkreis Emding auch so einen Kickoff für eine Balkonsolarinitiative gemacht. Und das klappt halt da auch ultra gut und die sind jetzt auch am Anfang. Das
bewährt sich dann.
Genau, oder in Potsdam wurde letztes Jahr eine Bürgerenergiegenossenschaft, haben wir einen Kickoff dazu gemacht. Und das haben wir jetzt in Würzburg nochmal gemacht. Und so können wir halt gute Projekte immer wieder übernehmen und halt auch aus den Fehlern lernen. Oder ein Klimabündnis wird jetzt auch in Potsdam gegründet. Und das ist halt mega cool, dass man sich da so die Bälle hin und her spielt und guckt, was klappt hier gut. Und wir übernehmen es einfach und müssen nicht jedes Mal komplett von vorne anfangen.
Ja, das Rad neu erfinden.
Ja.
Wann haben die das gegründet?
2021.
Ah, okay, also tatsächlich so.
In Corona.
Ja. Krass. Und.
Oder ich glaube, der Climate Hub Erlangen ist seit 2021. Ich glaube, die haben schon vorher angefangen.
Und wie lange bist du jetzt dabei?
Ich bin seit September 23 dabei.
Was ich so cool fand an deiner Geschichte ist, wie du praktisch aus dem Studium heraus direkt einen Klimajob praktisch gefunden hast oder machen kannst. Ja. Das finde ich so cool, weil ich kenne einige Menschen, die haben halt schon Verbindlichkeiten, ne? Durch eine Familie, durch keine Ahnung, Kosten, die du halt hast, ne? Und jetzt den Job zu einem Klimajob irgendwie zu machen, ist super schwer und deswegen fand ich das so interessant, wie du gleich von Anfang an dafür gesorgt hast, dass dein Wirken so ist. Finde ich super interessant. Zu dem Angebot, das ihr habt, wenn jetzt eine dieser klimabewegten Personen da draußen, die uns vielleicht zuhört, auf die Seite geht. Was finden die bei euch? Was ist das Angebot, das ihr für die habt?
Sie finden auf jeden Fall Projekte aus ganz Deutschland, aber auch weltweit, weil jeder Mensch kann eigentlich da ein Projekt einstellen und sagen, hey, das machen wir. Und sich da anmelden und direkt den Leuten auch schreiben. Wenn man da ein Projekt sieht, was einem besonders taugt, dann kann man die Leute direkt anschreiben und fragen, hey, wie habt ihr das gemacht? Können wir uns mal austauschen? Also man hat direkt diese Kontaktmöglichkeit und sieht halt, was in anderen Städten oder anderen Ländern auch geht.
Gibt es da irgendwie ein Qualitätsmanagement, das ihr habt oder so? Oder kann da jeder jeden Quatsch reinschreiben? Also wenn ich jetzt da irgendeinen Blödsinn reinschreibe, landet es dann trotzdem wie auf so einer früheren Facebook-Timeline oder so?
Ja, es gibt schon eine Moderation. Also okay. Es gibt schon auch Regeln. Also es soll, es geht um Klimaschutzprojekte, aber nicht um persönliche, sondern es geht darum, über das eigene persönliche Umfeld hinauszuwirken. Also es ist nicht, ich kann da nicht einstellen und sagen, ja, ich ernähre mich vegan. Ja.
Ist, der hilft mir für dich.
Ja, ist cool, mach's weiter. Aber das ist nicht der Sinn der Plattform.
So ein virtueller Schulterklopfer. Ja. Okay, das heißt, was ich da erwarten kann, ist, ich möchte irgendwas tun, ich weiß aber nicht so recht was. Mhm. Dann gehe ich auf die Seite Climate Connect und kann anschauen, was haben andere Menschen weltweit so getan. Ja. Und wenn mir da was gefällt, dann schaue ich mir an, was haben die daraus gelernt, was hat bei denen gut geklappt, nicht so gut geklappt. Und kann es dann übernehmen, versuchen, MitstreiterInnen zu finden und das selbst zu machen.
Genau, richtig, ja.
Und von da aus kommt man noch auf diese Städteseiten.
Genau.
Wie regional städtisch sind die? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Climate Connect, Climate Hub Erlangen nehme, aber ich wohne in Nürnberg oder Fürth oder, keine Ahnung, eins der angrenzenden Städte, finde ich da trotzdem was oder ist das wirklich Erlangen und hört an der Stadtgrenze auf?
Ja, also es hört an der Stadtgrenze auf, aber du kannst ja trotzdem den Leuten schreiben oder Teil davon sein, genau. Ja. Es geht ja auch ein bisschen darum, so eine Bewegung an Menschen zu schaffen und sichtbar zu machen. Also ich finde es immer sehr eindrücklich, wenn man auf die Seite geht und dann mal schaut nach den Mitgliedern und dann sieht man die ganzen Gesichter, die halt dabei sind und was machen. Das ist auch sehr motivierend. Weil ja, im Studium hatte ich es oft mit Kipppunkten zu tun. Und
Die Erdkipppunkte oder die sozialen
Kipppunkte? Ja, die Erdkipppunkte mit sozialen Sachen war im Studium irgendwie nicht so viel. Das war sehr wissenschaftsbasiert, aber ja, diese Kipppunkte, ich kippel mit meinem Stuhl zurück, immer ein Stück weiter, ein Stück weiter und irgendwann bin ich an einem Punkt, wo ich umfalle, obwohl ich gar nicht viel mehr gemacht habe als davor. Und das hat mich da auch schon sehr bewegt und fand ich sehr eindrücklich, sei es jetzt ja der, die atlantische Strömung, der Golfstrom oder ja, westantarktisches Eisschild oder Amazonas-Regenwald. Aber man kann das Ganze ja auch übertragen auf soziale Kipppunkte und diese Bewegung, die man schafft, weil wenn man sagt, hey, wenn jeder ein bisschen was tut oder das zum neuen Standard wird, dass man sich für was einsetzt, dann haben wir schon so viel geschafft und das müssen auch nicht alle sein, man muss nur halt diesen Kipppunkt finden und das ist halt auch ein bisschen das Ziel.
Wie nimmst du so in deiner Zeit, in der du jetzt dabei bist, wie soll ich sagen? Du hast viel mit engagierten Menschen zu tun und das, glaube ich, ist wahnsinnig motivierend auch zu sehen, weil jeder hat andere Ideen, die ganze Energie, die aufkommt. Wir sind auch hin und wieder auf solchen Veranstaltungen und merken, boah, das ist so cool, in einem Raum zu sein, wo nur engagierte Menschen sind. Das hat eine ganz, ganz tolle Energie. Jetzt sind aber halt nicht alle Menschen in so einem Raum, logischerweise. Wie nimmst du so das so über den Lauf der Zeit wahr? Werden das mehr Menschen, werden das weniger Menschen, weil andere Probleme dazukommen? Wie erreicht ihr Menschen außerhalb der Bubble? Wie ist da so dein Empfinden?
Also ich glaube, es fluktuiert ganz stark. Ich meine, die Fridays for Future-Welle, die hat das Ganze ja so ein bisschen angetrieben. Und ich glaube, es ist jetzt halt abgeflacht, aber ich glaube, lass noch einen Ahrtal kommen und vielleicht ist dann wieder das Klimathema vielleicht weiter vorne, weil gerade sind so viele andere Krisen, Ukraine, Trump, also da rückt das Klimathema halt in den Hintergrund der Menschen, obwohl das halt ja eigentlich eines der drängendsten Fragen unserer Zeit ist. Und es ist die Grundlage von allem. Und das ist eigentlich auch allen bewusst. Nur ich glaube, ja, man lebt halt irgendwie dran vorbei. Es ist halt nicht jeden Tag in den Nachrichten.
Wie framest du dann also wir hatten es gerade, das sind ganz viele motivierte Menschen. Und man könnte natürlich tagelang von diesem Leid reden, was eben das Klima verursacht. Aber ich finde es total cool, dann eben solche kleinen Projekte wie der Smoothie Maker oder den, wenn ich jetzt zum Beispiel in Schwabach einen Urban Garden gründen will, wie lenkst du dann so diese Motivation und bündelst die von ganz vielen Menschen? Und was ist der Outcome danach? Merkst du danach so bei den Leuten eine ganz andere Lebenseinstellung? Also ich kenne es zum Beispiel, wir hatten uns gechallenged, der Patrick und ich, dass wir halt, das war erst damals das vegetarische Dasein. Und es hat, ohne es zu wissen, diese kleine Challenge ganz viel ausgelöst, ganz viel Bewusstsein ausgelöst, ganz viel Positivismus im Sinne von, ich fühle mich auch fitter, ich fühle mich auch gesünder als solches. was wir damals nicht beachtet haben. Aber solche Aktionen, wo man eben sowas bündelt, wie merkst du dann so den Backlash, der positiv auf dich wieder zurückfällt?
Also das mit dem Stadtgarten ist eigentlich ein ganz gutes Thema, weil Anfang letzten Jahres kam jemand auf mich zu. Eigentlich war der in einem anderen Projekt involviert. Und dann kam er auf mich zu und meinte, hey, ich habe hier in der Nähe vom Hauptbahnhof in Erlangen einen Garten. Ich kann den aber nicht alleine bewirtschaften. Das sind 700 Quadratmeter. Ich weiß nicht so richtig, was ich damit machen soll.
Wo in Erlangen?
Direkt beim Hauptbahnhof eigentlich. Ist mega cool, die Lage.
Das ist fast Parkplatz.
Ja, daneben.
Das asphaltieren und packen.
Ja, und dann meinte ich so, hey, ja, cool, also da können wir auf jeden Fall was machen, ob ich da einen Kickoff organisiere oder wie auch immer. Und dann habe ich eine Person gefunden, die eh schon in diesem BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, Bereich tätig ist. Und habe der das erzählt und sie meinte, ah ja, ultra cool. Und dann hat sie organisiert, manchmal haben ja so Firmen so Tage, wo sie sich ehrenamtlich engagieren und das dann aber bezahlt bekommen von der Firma. Und dann waren da 15 Menschen in diesem Garten für einen Tag und haben den komplett auf Vordermann gebracht. Also vorher war es eigentlich nur Wildnis und jetzt gibt es dann ein Hügelbeet und so eine Spirale und einen barrierefreien Zugang und auch einen Hochbeet, genau, wo man ein Hochbeet quasi, wo man mit Rollstuhl drunter fahren kann und dann auch pflanzen kann. Und es ist mega schön geworden und das ist eigentlich nur durch die Vernetzung zustande gekommen. Da habe ich nicht viel gemacht. Die haben das einfach so unter sich ausgemacht. Das haben wir Flyer gemacht, dass da halt Schulen und Kindergärten Führung machen können und so ein bisschen lernen können, wie sie gärtnern oder ja, so Pausenbrote selber machen oder so Salate mit den Kräutern aus dem Garten.
Kommen dann Leute durch so ein Projekt dann auch wieder zurück auf dich zu, dass sie das gesehen haben? Ah, Climate Hub.
Teilweise schon, ja, doch. Und
gelingt das immer so gut? Also ich habe einen großen Respekt vor der Organisationsarbeit, die du hast, weil wenn ich Dinge organisiere, fühlt es sich für mich immer, ich bin vielleicht nicht der große Organisator, ich bin eher der Kreative oder keine Ahnung, wie man es nennen will.
Macher.
Für mich fühlt es sich immer so an, als wäre das so, ich muss ständig Leuten hinterherlaufen, das ist so anstrengend, dann Leuten hinterher zu telefonieren, noch eine E-Mail und wie ist das bei dir? Ist das, klappt das immer oder ist das oft, dass Leute am Anfang begeistert sind und dann fadet es irgendwie so ein bisschen aus?
Ja, man muss, glaube ich, schon klar, gerade bei neuen Gruppen gute Strukturen am Anfang geben, weil sonst geht so dieser Hype vom Anfang ganz schnell aus, wenn da kein konkretes Projekt dahinter ist, dann verliert man halt auch die Menschen. Das klappt nicht immer, aber man lernt auch immer daraus, was ich sehr viel frustrierender finde als mit, also ehrenamtlichen Menschen laufe ich gerne hinterher, den schreibe ich auch gerne ein paar Mal. Das ist kein Ding für mich. Was ich nur nerviger finde, ist, ja, wir müssen uns auch um die Finanzierung kümmern, weil wir sind teilweise von den Kommunen gefördert und teilweise auch durch Fördermitgliedschaften. Und es ist immer so, eine Kommune findet das gut, wenn es einen Climate Hub gibt in ihrer Stadt, aber dafür zahlen eher nicht so gerne. Und ja, das ist so das, was mich eher ein bisschen umtreibt, dass ich mir so denke, hey, ihr findet das alle cool, aber ihr wollt es nicht bezahlen. Und ja, das ist.
Kannst du das nochmal erklären mit der Finanzierung? Wie wird dein Gehalt bezahlt?
Ja, das kommt aus unterschiedlichen Töpfen. Also jeder Climate Hub ist für sich finanziert. Die sind unabhängig. Und da ist dann immer die Klimavernetzungsstelle drin, ein paar Stunden aus dem Kernteam, die halt Vollzeit angestellt sind, und die Plattform, die Pflege der Plattform, dann noch, ja, Veranstaltungskosten. Und dann, wenn wir einen neuen Climate Hub aufbauen oder wenn jemand zuhört, der gerne einen Climate Hub in der Stadt haben möchte, gerne schreiben, dann versuchen wir immer auf die Zivilgesellschaft zuerst zuzugehen und die zu fragen, hey, was sind eure Bedarfe? Könnt ihr sowas gebrauchen? Wird sich sowas hier lohnen?
Wen fragt ihr da?
Zum Beispiel Klimabündnisse oder Naturschutzgruppen. Also die schon engagiert sind, versuchen dann mit denen zu sprechen und schon mal den Rückhalt zu haben, weil ich meine, wenn wir in eine fremde Stadt gehen, dann ist es immer schwierig. Genau, dann sind es die Zivilgesellschaft, die wir dann hinter uns versammeln wollen, und dann gehen wir auf die Stadt zu, weil die Stadt hat ja auch eine Verantwortung für das Ehrenamt, aber auch, ja, für Klimaschutzmaßnahmen.
Die hört wahrscheinlich auch auf die lokalen Menschen mehr, als jetzt Klimabündnis Erlangen kommt hier in Schwabach ran und sagt, ich will hier was machen.
Ja,
genau. Wahrscheinlich mehr ignoriert als die Leute, die aus Schwabach kommen und dann was bewegen wollen.
Genau, und mit der Stadt kann man halt auch viel mehr umsetzen. Also zu der Erlanger Stadtbehörde habe ich auch echt einen ziemlich guten Draht. Also da tauschen wir uns immer wieder aus und machen auch Projekte gemeinsam. Das ist richtig gut und das wollen wir halt auch fördern. Also wir wollen es halt mit den Menschen vor Ort machen, aber auch mit der Stadt, dass man so beides hat, dass wir zwar schon, als wir kommen aus der Gesellschaft, wahrgenommen werden. Wenn wir eine Veranstaltung machen, dann soll das nicht die Stadt organisiert haben. Das machen schon wir. Aber es soll schon auch was bewirken können und dass man da auch Ansprechpersonen hat, auf die man zugehen kann, wenn man Projekte durchsetzen will.
Wir hatten es ja vorhin von den Behörden. Triffst du da auf sehr viel Misstrauen? Oder sind es meistens Projekte, wo die Stadt einfach sehen kann, okay, also wer hat was gegen den Garten, der öffentlich zugänglich ist, barrierefrei? Oder gibt es da auch schon so Sachen, ich meine, du hast vorhin erzählt, bei den Parking Days, da gibt es halt die lokalen Bewohner, die da sagen, ich muss da durchfahren. Ja. Was sind so die Challenges da, wenn man sagt, ich glaube, da haben mir viele Leute Respekt vor, ich will was in meiner Stadt initiieren, aber ich muss dafür aufs Amt. Also wie groß sind die Hürden?
Also eigentlich nicht so hoch nach meinen bisherigen Erfahrungen. Also wir arbeiten mit dem Klimaschutzmanagement eigentlich ziemlich gut zusammen, weil da sitzen ja auch Leute, die was bewegen wollen.
Die sind in der Stadt.
Genau, die sind in der Stadt. Und die haben vielleicht manchmal einfach nur einen beschränkten Radius, wo sie halt was machen können. Mhm. Aber
da kommt ihr dann mit den Ideen.
So, da versuchen wir dann möglichst gut zu arbeiten und Synergien zu finden.
Diese Stadt, die so eine Abteilung, wie sagt man, Abteilung, unser Ressort, Klimaressort.
Behörde,
Klimabehörde hat. Ja. Findet man die, also ist die staatlich vorgegeben mittlerweile oder ist es was die Stadt schon initiiert haben müsste?
Also gibt es eigentlich in den meisten Städten und man kriegt auch Zuschüsse, wenn man einen Klimaschutzmanager oder Managerin einstellt.
Ja. Okay.
Doch.
Manche legen es auch zusammen. Also in dem Ort, in dem ich früher gewohnt habe, das war eine ganz kleine Gemeinde. Und als die sich eine Klimamanagerin einstellen wollten, hat sich das praktisch für diese eine kleine Gemeinde nicht gelohnt. Mhm. Die hat sich dann mit, ich weiß es jetzt nicht genau, ob es zwei oder drei andere Kommunen, die auch kleinere Kommunen waren, zusammengeschlossen und haben dann praktisch zusammen eine Klimaschutzmanagerin angestellt. Mhm. Aber das war wahrscheinlich genau das Gleiche, dass das dann gefördert wurde. Und
lohnt sich.
Ja. Du hast gesagt, dass das ein Geldtopf ist. Was ist noch dabei? Fördermitgliedschaften, hast du gesagt? Das sind
genau.
Dann Unternehmen?
Also oder? Als Unternehmen kann man Fördermitglied werden oder Vereine oder Privatpersonen. Genau.
Das ist dann eine Spende im Endeffekt, ne? Eine
dauerhafte Spende. Richtig, ja.
Und du hast gesagt, dass das der Bereich ist der Climate Hubs, also der Städte. Mhm. Wie finanziert sich dann Climate Connect, also die übergeordnete Organisation?
Aus den Climate Hubs. Also es ist immer für jeden Climate Hub haben wir eine 10-Stunden-Stelle, aber es kommt immer auf die Größe von der Stadt an. Für Erlangen haben wir zum Beispiel eine 10-Stunden Klimavernetzungsstelle und 15 Stunden aus dem Kernteam. Und so ist es dann für jeden Climate Hub und so haben wir jetzt 3 Vollzeitkräfte und dann die lokalen VernetzerInnen vor Ort. Genau.
Du hast irgendwann mal erwähnt in einem Vorgespräch, dass ihr natürlich auch, also euer Job ist ja irgendwie, einen Wandel voranzubringen. Mhm. Wandel ist ein schöneres Wort für Veränderung. Das heißt vor allem auch politische Veränderung. Wie schwierig ist es für dich jetzt in einer Stadt, im Plenum?
Stadtrat?
Whatever. Ja. Also ihr werdet ja finanziert von der Stadt, aber gleichzeitig versuchst du ja, da Veränderung voranzubringen in eine Richtung, die praktisch eigentlich uns allen dient, aber das sieht ja nicht jeder in der Politik so. Ja. Das ist schon ein Spagat, oder? Wie schwierig ist das?
Ja, das ist ein schmaler Grat, auf dem man sich da bewegt. Also als wir die Idee mit dem Klimabündnis im letzten Jahr hatten, da war ich am Anfang auch skeptisch, wie gut es in der Politik ankommt. Weil
Organisationen dabei sind, die gerne gegen die Politik schießen.
Nee, nicht unbedingt. Aber es gab dann in Erlangen auch die Haushaltskrise, wo dann sehr viele Millionen, ich glaube 120 Millionen im Haushalt einfach weggefallen sind.
Diverse große Firma hat Steuerlöcher gefunden.
Genau. die große Befürchtung war dann eben, ja gut, das wird jetzt halt alles beim Klimaschutz gekürzt, weil Klimaschutz in Bayern ja auch keine Pflichtaufgabe der Kommune ist. Das heißt,
nur in Bayern?
Also, ich weiß nicht, ob nur in Bayern, aber es gibt auf jeden Fall Bundesländer, wo das eine Pflichtaufgabe ist. In Bayern ist es nicht so. Und deshalb kann man sich da halt auch sehr gut drauf ausruhen, im Klimaschutz zu kürzen. So, und dann haben wir als Klimabündnis auch einen offenen Brief an die Politik geschrieben, an den Stadtrat und den Oberbürgermeister. Und da war ich mir dann schon nicht so ganz sicher, weil wir ja als Climate Hub auch abhängig sind von der Stadt und von der Förderung, dachte ich so, wie kommt das wohl an? Aber es hat sich herausgestellt, es kam eigentlich super gut an und die waren sogar sehr dankbar, dass von der Klimabewegung auch mal was kam, weil die halt in letzter Zeit so schwach war und haben sich eigentlich gefreut, hey, jetzt, wir wollen ja auch gerne was im Klimaschutz machen und jetzt, wenn ihr uns den Grund dafür gebt und halt in der Presse zeigt, dass ihr das wollt, dann haben wir auch eine gute Begründung, das durchzusetzen. Also es war so ein bisschen... Okay.
Also manchmal muss man eine Forderung einfach stellen, ja, damit die Begründung dafür geliefert ist.
Genau.
Das ist ja ganz neu gedacht eigentlich. Ja. Ne?
Politik nervt schon immer. Okay, krass.
Nee, also die waren halt echt wirklich eher dankbar, dass da... was passiert ist als nicht. Ja.
Was sind so die größten Herausforderungen in deiner Arbeit? Ich hab keine. Läuft bei mir.
In Bezug auf was?
Dinge, die dir einfach, wo du dir wünschst, es würde mehr flüssiger gehen, leichter gehen. Oder die, wo du das Gefühl hast, das ist so ein Uphill-Battle, so, das einfach schwierig ist.
Ja, vielleicht die Finanzierung durch die Behörden, das ist immer ein sehr langer Kampf, weil die immer sehr lange Zeit brauchen, um ihren Haushalt zu beschließen und Gelder offen zu legen, dass man da auch was davon hat und man sich immer wieder rechtfertigen muss für die Arbeit, die man tut. Also das ist immer schon...
Immer wieder aufs Neue.
Immer wieder aufs Neue.
Ja. Das heißt einmal im Jahr, oder?
Ja.
Das heißt, du weißt jetzt noch nicht sicher, ob du nächstes Jahr den Job noch hast?
Ja, also ich gehe sehr davon aus, weil wir ja auch viel dafür tun und was wir jetzt im Erlangen starten, um ein bisschen unabhängiger davon zu werden und auch um das ein bisschen mehr als Ding von den Menschen zu machen, ist, wir wollen im Juli ein Crowdfunding in Erlangen machen. Also eine Spendenaktion, wo wir sagen, hey, vielleicht habt ihr keine Zeit, euch zu engagieren, aber ihr könnt uns dabei helfen, neue Leute zu finden und Klimaschutz hier in der Stadt voranzubringen und wollen da monatliche SpenderInnen finden und wollen dann eine große Kampagne aufziehen und versuchen, das halt auf die Erlangerinnen und Erlanger auszulegen, dass man sagt, hey, wir helfen euch oder wir sind ein Teil von euch, wie jetzt ja, zum Beispiel, wenn man für Greenpeace spendet, aber halt sehr viel lokaler, dass man sagt, hey, wir wollen hier was bewegen vor Ort.
Was man auch sehen kann.
Genau, die Projekte, die es gibt, die hier in der Stadt sind, ihr könnt hier in den Garten gehen und schauen und da was ernten. Oder euch
und die... Smoothie Maker.
Oder Smoothie Maker. Oder halt euch eine Beratung holen für Balkonkraftwerke kostenlos. Das ist auch was wir geschaffen haben. Also, dass ihr direkt vor Ort was sieht, dass man das auch mehr als Teil von der Stadt wahrnimmt. Mhm.
No. Und damit das auch jeder so ein bisschen dieses Gefühl bekommt von, ich kann auch was beitragen. Mhm. Ne? Weil es ist ja oft, wie du sagst, Greenpeace oder so, ja, da spendest du was und dann passiert irgendwo was. Und ja, ich glaube, dass was Gutes damit passiert, aber wenn du dann siehst, hier wurde was gemacht, ne? Hier für uns alle, das ist schon cool. Und dann verbinden die Leute auch Klimaschutz mit was Positiv, mit einer positiven Veränderung in ihrem eigenen Leben, weil sie jeden Tag dran vorbeilaufen oder so. Das ist schon echt cool.
Was würdest du sagen, sind so Vorzeigeprojekte, die du auch zur Stadt tragen kannst? Guck mal, das haben wir gemacht. Wir brauchen Weiterförderung, dass es weiterläuft. Was sind so die Classics, wo man auch in der neuen Stadt einfach gut anfangen kann mit Projekten?
Also ein sehr großes Projekt, aber es kommt halt auch immer auf die Stadt drauf an, ob es das schon gibt. Was wir jetzt in Potsdam und Würzburg gemacht haben, ist eine Bürgerenergiegenossenschaft. Also das ist eigentlich ja schon ein Riesenprojekt. Mhm. Also dass man Anteile einer Genossenschaft kauft, die mit dem Geld dann Windräder baut oder Solaranlagen oder was auch immer und man danach ja auch dann die Dividende bekommt. Also das ist ja, ja, viel mehr kann man eigentlich nicht profitieren.
Richtig.
Also ja, und das ist eigentlich so cool, dass das so funktioniert. Also das sollte viel mehr verbreitet werden. Aber zum Beispiel bei Freiburg im Landkreis Emding, da gibt es halt schon 7 Bürgerenergiegenossenschaften in einem Landkreis. Also,
die man vernetzen kann.
Krass. Die wir vernetzt haben und die jetzt hoffentlich bald auch zusammen ein Projekt machen.
Schau ihn an.
Also da muss man halt immer gucken, wo sind da so die Stellen oder Klimabündnis ist auch immer sehr gut. Dann, dass man halt die Organisationen, die vor Ort arbeiten, zusammenbringt und sagt, hey, unterstützt euch doch gegenseitig, dass ihr besser vernetzt seid und arbeitet nicht parallel am Gleichen. So zum Beispiel. Genau. Oder ja, die Balkonsolar-Initiative hat auch überall sehr gut funktioniert. Ja, was jetzt eine neue Idee war, auch sehr cool. In Würzburg, wir machen immer zum Start eines neuen Climate Hubs Klimamitmachtage, wo wir dann neue Ideen sammeln, die wir dann in den nächsten Monaten umsetzen. Und da kam die Idee von einem Klimazeltlager für Kinder und Jugendliche, wo man eine Woche quasi Ferienbetreuung macht und dann stellen sich da unterschiedliche Organisationen vor und machen halt ja so ein bisschen Sensibilisierung für die Klimakrise oder Natur, Umwelt und überhaupt. Und das sind jetzt halt ja mehrere junge Leute, ich glaube so 5 oder 6, die jetzt dieses Zeltlager organisieren, was ja mega cool ist.
Wow, wo ist das?
In Würzburg.
Mhm. Voll cool.
Und so ein Konzept kann man ja auch easy auf andere Städte übertragen. Das ist ja gar kein Ding.
Ja. Falls ihr das hier macht, sag mal Bescheid. Vielleicht fällt uns dazu auch was ein, wie wir beitragen können.
Wie man Videos macht. How to be a Podcast.
How to be a Content Creator. Yeah. Voll cool. Was ist noch so ein größeres Projekt, was ihr vorhabt dieses Jahr?
Ja, auf jeden Fall das Crowdfunding. Und innerhalb des Crowdfundings machen wir einen Weltrekordversuch. Mhm. Ja. Und zwar einen Weltrekordversuch zum Bauen von Balkonkraftwerken aus gebrauchten Paneelen. Also wir sind gerade am Sammeln von gebrauchten PV-Paneelen aus Freiflächenanlagen vom Bauernhof, wie auch immer. Oder
was nicht schlecht heißt, muss man an der Stelle sagen.
Nicht schlecht, ja. Also die sind halt älter, aber sie sind ja trotzdem haben noch Leistung. Und wir wollen in den 5 Climate Hubs am 5. Juli.
Wer macht mit?
Richtig. Erlangen, Würzburg, Potsdam, Marburg und der Kreis Emding. Also das sind die 5 Climate Hubs. Da machen wir den Weltrekordversuch zeitgleich an einem Samstag im Juli und sind jetzt gerade auf der Suche nach den gebrauchten Paneelen und an dem Tag wollen wir dann diese Paneele kostenlos zur Verfügung stellen. Das heißt, es fallen nur geringfügige Kosten für die Halterung und den Wechselrichter an.
Für Menschen, die sie dann mitnehmen.
Genau, für die Menschen, die sie dann mitnehmen und dann kann man da hingehen, sich vorher anmelden und dann sein eigenes Balkonkraftwerk zusammenbauen.
An welchem Samstag ist das? Dann können die Leute sich das schon mal in den Kalender packen.
5. Juli.
Michi, wieso weißt du das denn so gut?
Weiß ich auch nicht.
Wir saßen bei einem Kickoff zusammen, weil Sophia und ich die Idee wahrscheinlich ziemlich zeitgleich hatten und uns darüber unterhalten haben. Und ihr treibt das Ganze jetzt und wir wollen den Tag dann begleiten, videoseitig. Mhm. Aber wir haben den Kickoff zusammen gemacht, weil also aus unterschiedlichen Richtungen kamen wir irgendwie auf diese Idee. Bei mir ist die aufgekommen, weil über den Christoph, der hier bei Michi, also mit
Von den Panelrettern.
Shoutout. Haben wir ja bei Michi hier ein Balkonkraftwerk auch aus refurbischten PV-Modulen gemacht.
Um zu zeigen, wie einfach es ist und was es eben nicht viel braucht, außer die Anmeldung beim
Marktstammdatenregister. Yeah. und kurz darauf hat uns, war das Christoph? Ich glaube schon, Christoph angeschrieben, mich angeschrieben, auch von Sonntagnachmittag, dass jemand 20 Module übrig hat, ob ich die haben möchte. Und ich, klar.
Für dich privat.
Ja, die stehen jetzt gerade bei mir. Ich benutze die gerade als Terrassentisch. So gestapelt.
Weil sie echt günstig sind.
Ja, was ist. Genau, und dann, als Michi die abgeholt hat, dachte ich mir so, das war jetzt echt leicht, an 20 Module zu kommen. Was ist denn der aktuelle Weltrekord? Und der liegt bei so 160, 180, glaube ich.
War letztes Jahr in Freiburg und die hatten 200 Module und 100 Balkonkraftwerke am Ende.
Genau.
Und das, was wir gemacht haben, mal 10.
Mal 10, ja. Machbar. Also, weil es halt jetzt auch von alleine passiert ist. Ne? Und dann dachte ich mir, den Ding-Rekord könnten wir doch knacken. Und dann kamen wir mit dir ins Gespräch und du hattest die gleiche Idee schon vorab. Und dann haben wir gesagt, ja komm, da muss was draus passieren. Und wenn ihr das natürlich jetzt gleich über mehrere Städte ausdehnt, dann dürfte der Rekord knackbar sein. Und das ist natürlich super cool. Und vielleicht noch kurz zur Erklärung mit dem, warum die noch gut sind. Da gibt es nämlich zwei unterschiedliche Betrachtungen, was so das Ding ist, wonach man optimiert. Bei einer, ich sag mal, klassischen PV-Anlage, also ich habe ein Dach, möchte eine PV-Anlage drauf, da ist praktisch der Platz das limitierende Element. Ne? Ich habe eine begrenzte Menge Platz und möchte auf dieser begrenzten Menge Platz maximal viel Strom erwirtschaften. Und wenn meine Anlage jetzt 15, 20 Jahre alt ist, dann ist halt mittlerweile neuere Zelltechnologie vorhanden, die viel effizienter ist. Es lohnt sich also, die alte zu deinstallieren, eine neue draufzupacken, weil du einfach so viel mehr Ertrag hast auf derselben Fläche. Beim Balkonkraftwerk, also Steckersolar, ist es aber die Fläche praktisch egal. Also da gibt es keine regulatorischen Dinge. Das ist praktisch nur, wenn du genug Platz hast an deinem Balkon oder in deinem Garten, dann kannst du so viel nehmen, wie du willst. Das limitierende Element ist hier die Menge, die du einspeisen darfst. 800 Watt. 800 Watt. genau, darf die Anlage haben, was in der Regel mit 2 bis 3 Modulen erreicht ist. Das heißt, die Platz ist nicht das Problem, es ist das Problem, wie viel darf ich einspeisen. Mhm. Und dann kannst du diese alten Module nehmen, indem du einfach einen mehr nimmst als neu und du hast auch diese 800 Watt. Hast aber etwas vom Recyclingprozess gerettet, weil du einfach diese alten Sachen noch benutzen kannst, die immer noch Leistung haben, wie du gesagt hast, Sophia. Das wollte ich bloß nochmal erklären, weil, dass man versteht, warum sind die für den einen Einsatzzweck nicht mehr ideal, aber für den anderen Einsatz
sind sie aber profitabler, ist es halt mittlerweile.
Ja, das ist ideal,
sage ich. Genau. Ist mittlerweile profitabel nach ein paar Jahren.
Und für den anderen Einsatzzweck ist es völlig okay, außer du hast jetzt einen winzigen Balkon und möchtest trotzdem maximalen Ertrag. Also wenn du da auch Platzthematiken hast, dann sind die neueren wahrscheinlich auch effektiver oder halt ja, platzeffektiv.
Effizienter. Effizienter.
Platzeffizienter, genau. Aber wenn der Platz nicht das Problem ist, dann sind refurbished Module
richtig
super. Why not? Cool. Vielen Dank für dein Wirken, für das, was du alles machst und für die Zeit, die du dir genommen hast, uns da ein bisschen davon zu erzählen. Am Ende jedes Podcasts.
Moment.
Ja.
Wenn wir noch beim Weltrekordversuch sind, wie kann ich da mitmachen als Zuhörer, Zuhörerin? Ja. Und kann ich da einfach vorbeilaufen und mir meins abholen?
Ja, wir bitten um eine Anmeldung. Die Anmeldung wird vermutlich im Juni starten oder vielleicht schon Mitte Mai.
Das kriegt man auf euren Channels mit. Das
kriegt man mit, auf jeden Fall. Und in den 5 Städten könnt ihr dann gerne vorbeikommen. Oder wenn ihr jetzt sagt, hey, ich habe da so 100 Module übrig oder auch nur 20 oder 10, dann könnt ihr auch gerne auf uns zukommen. Wir sind nämlich gerade noch kräftig auf der Suche nach Modulen, die wir dann zur Verfügung stellen können. Oder wenn ihr in den Städten wohnt und sagt, hey, finde ich ein cooles Projekt, ich würde auch gerne mitorganisieren, sei es bei Werbung machen oder an dem Tag mithelfen und mitbegleiten, dann könnt ihr euch auch gerne melden.
Unter
www.climateconnect.earth.
Sehr gut.
Nice. Es war sehr gut, dass du es noch mit reingebracht hast. Das ist vollkommen richtig. Packen wir auch alles mit in die Shownotes, also die Links und so. Ihr werdet sie finden. Am Ende jedes Podcasts, das sagt man so, ne? Am Ende
von jedem Podcast.
Am Ende jedes Podcasts klingt für mich sinnvoller.
Ja,
ja stimmt.
Der Genitiv ist dem Dativ sein Tod. Dem sein Tod.
Ich habe ein Kartenspiel in der Hand. Und wir stellen jedem Gast und jeder Gästin gendert man Gast?
Ja, kann man gendern. Ich habe es letztens mal nachgeschaut. Im Duden kann man auch, also steht auch das Gästin.
Ich würde gerne zum Ende des Podcasts noch eine Frage aus unserem Kartenspiel miteinander stellen. Mhm. Hast du Bock?
Ja, klar.
Sehr gut. Ich gebe sie dir einfach, du liest sie vor und beantwortest sie für dich.
Ah, wann hast du das letzte Mal etwas repariert? Ich war tatsächlich vor ein paar Wochen, ich habe es sehr lange aufgeschoben, mit meinem alten Oma-Fahrrad in der Fahrradwerkstatt und habe das da repariert unter Anleitung. Und ich war sehr begeistert, wie viel Spaß das macht, weil am Anfang hatte ich gar keinen Bock und dachte so, oh, ich weiß nicht. Und dann, als ich wieder eine Gangschaltung hatte, mein Licht funktioniert hat, meine Bremsen eingestellt waren, es war so ein gutes Gefühl. Also,
das habe ich mit meinen Händen geschafft.
Ja, also irgendwie hätte ich das am Anfang gar nicht gedacht, wie cool das ist. Aber
cool,
sehr schön.
Was habt ihr denn als letztes repariert?
Das Ding ist, Patrick ist ein kleiner Influencer für mich und hat mich eines 3D-Druckers überzeugt. Und das sind so diese...
Nein, Moment. Ich hab dich versucht zu überzeugen, dass du keinen brauchst, weil ich für dich...
Weil du alles drücken darfst, aber es ging mir dann zu unschnell. war mir dann zu langsam, immer Patrick zu fragen, wenn ich was gebraucht habe. Weil ich habe 1000 Baustellen gesehen, was ich mir natürlich drucken könnte. Und ein kleines Erlebnis gestern... Jetzt mache ich kurz Werbung. Es gibt so ein kleines Regal von einem großen schwedischen Möbelhaus, was sehr schön editierbar ist.
Eine Lochplatte.
Und Patrick hat so schön gesagt, Match made in heaven. Mit 3D-Drucker kann man da einfach sehr viel Schönes zusammenbasteln. Und den habe ich gekauft auf eBay. Nee, auf Kleinanzeigen, sorry, heißt du nicht mehr so?
Den 3D-Drucker.
Den auch.
Also die Lochplatte auch.
Also die 3D-Drucker eigentlich auf eBay. Alles. Auf Kleinanzeigen und die Lochplatte auch auf Kleinanzeigen. Und die Lochplatte, da hat sich der Verkäufer explizit dafür entschuldigt, dass er diese Noppen, die man da drunten dran machen muss, dass es nicht an die Wand stößt, nicht mehr parat hat. Und dann habe ich gesagt, ach, die drucke ich mir schnell. Ich sehe das jetzt nicht als Reparatur, aber das ist so, das sind einfach die kleinen, schönen Fixe, wo man nicht neu kaufen muss, sondern selbst einfach schnell drucken kann. Und er war dann völlig begeistert und hat dann sofort seine Frau ins Treppenhaus hochgerufen. Du glaubst nicht, was der da unten gerade gesagt hat. Er druckt sich das einfach. Und das fand ich ganz schön, dass ich halt eben nicht jetzt zum Möbelhaus muss und mir diese kleinen Nopsis kaufen muss, sondern einfach selber drucken kann. Das hat nicht unbedingt was mit Reparatur zu tun, aber ich habe ein Refurbished-Produkt, kann ich jetzt erweitern und muss dafür nicht irgendwas neu herstellen lassen.
Tatsächlich mit dem 3D-Druck-Thema so, so cool, finde ich. Also das ist eins dieser Dinge, wo ich mir denke, ja, dafür würde das Internet ursprünglich...
Und es ist kein Plastik, muss ich dazu sagen.
Ja, genau, das ist Maisstärke, die man da druckt. Also es gibt verschiedene Filamente, aber das Standardding ist aus Maisstärke, also Bioplastik, wenn man so will. Auf jeden Fall, warum ich das so cool finde, ist, also zum einen, ich habe einen Kumpel, den Philipp, liebe Grüße an der Stelle, letztens da gehabt, und der hat vor Jahren sich einen 3D-Drucker gekauft. Und damals war es noch so, dass du das Druckbett mit Schrauben so ausrichten musstest, dass der Druckkopf da die richtige hört. Es war voll die Wissenschaft, super kompliziert. Und deswegen habe ich es lange Zeit für mich nicht in Betracht gezogen, weil ich mir dachte, ich habe keinen Bock auf sowas Kompliziertes. Und mittlerweile ist die Technik halt in einem sehr... Preis, also in einem Preissegment, wo man sagt, das kann man machen, da, wo du, ich muss überhaupt nichts wissen. Das Ding schaltet sich an, checkt selbst, wie tief ist das Druckbett, macht so einen Rütteltest vorher, falls der Untergrund ist. Also ihr macht eine Vollkalibrierung vor jedem Druck. Ich muss einfach nur drucken und das Ding macht in 90% der Fällen einfach, was es soll, ohne irgendwie Ärger zu machen. Und gleichzeitig hast du online mehrere Plattformen, wo Menschen kostenlos ihre Designs zur Verfügung stellen. Also klar kann ich natürlich, wenn ich irgendwie ganz besondere Custom-Sachen brauche, die selbst ausmessen und designen, aber die allermeisten Sachen sind einfach von anderen Leuten einfach aus Freude an der Sache schon designt worden, kostenlos online. Und zum Beispiel diese Lochplatte von diesem schwedischen Möbelhersteller, da gibt es unfassbar viele Modelle dafür. Jemand denkt sich aus, einen Batteriehalter, der perfekt auf diese Lochplattenschiene da passt. Ne? Der nächste denkt sich wieder was anderes aus und du hast einfach wahnsinnig viel einfach da. Und das gleiche ist auch für Reparaturen, für irgendwelche, egal was, ne, sobald es ein halbwegs populäres Produkt ist und du brauchst ein Ersatzteil dafür, du gibst es auf diesen Plattformen, Thingiverse, Makerworld und wie sie alle heißen, Printables, gibst du das einfach ein und es gibt die 3D-Modelle, du lässt sie runter, schickst sie an den Drucker und hast sie. Und das ist so cool, weil du so viel Zeugs einfach reparieren kannst daheim. Einfach so. Und das ohne große Kommerzabsicht dahinter. Und das ist so schön, dass es da so eine Technologie gibt, die so eigentlich sowas ein bisschen antikapitalistisches in sich drin trägt. Das ist schon schön. Wenn man natürlich jetzt nicht darin verfällt, lauter Schrott zu drucken, weil das ist, also nicht, dass ich mich jetzt da anschaue, überhaupt nicht so. Weiß ich jetzt nicht, wie viel Schrott du seitdem gedruckt hast.
Ich gebe euch später eine
Es verleitet halt schon auch so Deko-Objekte zu drucken.
Man kann eine Klemmbausteinfirma auch nachimitieren, da gibt es ganz viele kleine Dinge. Also man könnte sich ein eigenes, ich sag's einfach, Lego-Universe selber drucken.
Ja.
Das ist ganz cool.
Aber gab es die Noppen dann auch schon online? Oder hast du auch die Noppen selber designt?
Die gibt es online.
Okay.
Du kannst einfach googelst, wie heißt es? Nee, ich mache jetzt keine Werbung.
Brickworld, glaube ich. Es gibt eine eigene Seite, wo du...
Das war jetzt Lego.
Für Lego, ja. Wenn, genau. Meintest du Lego-Steine?
Nee, die Noppen.
Die Noppen.
Ach so, für das Ding.
Da googelst du einfach das Produkt von dem schwedischen Möbelhaus und schreibst dann halt Nopsis dazu oder was auch immer. Irgendwo kommt dann eine Maker-Seite, wo das dann... dasteht. Und das ist für mich jetzt so eine coole Grundregel. Wenn es größer als die Druckplatte ist, schaue ich auf Kleinanzeigen, ob es das irgendwo gibt. Den Rest drucke ich mir jetzt einfach nur noch, was ich in Anführungszeichen brauche unbedingt.
Ja, also es ist beeindruckend, wie viel man dadurch selbst machen kann und halt in einer wahnsinnig guten Qualität.
Das ist voll die Werbung für 3D-Drucker.
Der Werbeblock-Ende, aber eine Begeisterung, die gerade sehr stark ist bei uns und wo man halt wahnsinnig viel Zeugs reparieren kann zu Hause.
Das stimmt.
Das Letzte, was ich repariert habe, war ja die Frage, war tatsächlich ohne 3D-Drucker.
Dein Pulli. Dein Pulli, wenn man so sieht.
Nee, das war keine Reparatur. Das Letzte, was ich repariert habe, war am Wochenende von unserem Lastenrad. Das hat vorne zwei, so ein dreirädriges Lastenrad, vorne zwei, hinten eins. Und es hat vorne halt auch zwei Leuchten und die eine Leuchte ist kaputt, schon seit einer Weile. Und letztens hat mich ein Freund, Marcel, auch liebe Grüße, darauf hingewiesen, dass das eine Licht kaputt ist. Und ich so, ja, ist erst seit gestern so, glaube ich. Dabei wusste ich, dass es schon seit einem halben Jahr so runterbaut wird. Das ist, war dran, das mal zu reparieren. Und das habe ich gemacht. Das war so halb abgebrochen irgendwie. Und dann war ich mit meinem jüngeren Kind, eineinhalbjährig, draußen. Und sie hat dann den Schraubenzieher gehalten, während ich dann festgeschraubt habe und so. Und das war schönes Papa-Kind-Dingens.
Sehr schön.
Und jetzt haben wir wieder zwei Lichter vorne und sind wieder einigermaßen verkehrssicher unterwegs. Ja, das haben wir zuletzt repariert.
Was habt ihr da draußen repariert? Schreibt es in die Kommentare.
Sehr schön, sehr schön. Bisschen Engagement hier, ne, mit der Community. Hast du noch irgendwas, was du gerne den Menschen da draußen mitgeben würdest?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass man sich trotz der schlechten Nachrichten oder dem frustriert sein oder man denkt, man kann gar nichts machen, ich glaube, immer wieder bewusst werden sollte, dass man gegen die Klimakrise nicht gewinnen oder verlieren kann, sondern man kann es eigentlich nur noch besser machen. Und es gibt nicht den Punkt, wo man sagt, ah ja, jetzt ist es verloren, jetzt kann ich nichts mehr machen. Und ich glaube, dass jeder für sich selbst oder über sein Umfeld hinaus wirken kann, auch wenn es noch so kleine Sachen sind.
Schön, wir können nicht beenden.
Ja, ich kann nur sagen, stimme ich zu, vollkommen. Vielen Dank,
dass du da warst. Vielen Dank euch. Danke.
Zum Ende, Erde gut.
Alles gut.
Macht's gut, Nachbarn.
Tschüssi.
Ciao. Everything changes,
every which way. Klimanachbarn wird produziert von der Beyond Content GmbH. Zu Gast war in dieser Episode Sophia Thomas. Podcast-Bearbeitung von mir. Das Intro wurde eingesprochen von Lukas Herbert. Wir freuen uns über Feedback und Bewertungen. Danke fürs Zuhören und mach dir immer wieder bewusst, du wirkst auf deine Nachbarschaft.